Frauengeschichten, Geschichten über Frauen in der Bibel, Geschichten von und mit Frauen, die uns viel zu sagen haben. Aus dem aktuellen Bezug zu Weihnachten heraus möchte ich uns heute Maria vorstellen. Maria ist eine biblische Gestalt, die in der christlichen Welt sehr ambivalent betrachtet wird. Während sie in der katholischen Welt einen besonders herausragenden Stellenwert hat, wird sie bei den evangelischen und evangelikalen Christen eher etwas nüchterner betrachtet. Aber keine Angst, es geht mir heute Morgen nicht um theologische Spitzfindigkeiten oder um dogmatische Aussagen. Wir wollen uns heute Morgen Maria, den Menschen, ansehen und von ihr lernen. Maria war ein junges Mädchen, welches in Nazareth lebte. Ihre Eltern, Anna und Joachim, sind nicht biblisch bezeugt, aber es gibt eine ganze Reihe von apokryphen Schriften um das Neue Testament herum, wo beide beschrieben werden, und die katholische Kirche hat beide auch als Heilige in ihrem heiligen Kalender. Diese Maria ist mit Josef, einem Zimmermann oder einem Bauhandwerker, wie wir heute vielleicht sagen würden, aus Nazareth verlobt. Um das Ganze ein bisschen einzuordnen, muss man die Gepflogenheiten der damaligen Zeit sich vor Augen halten. Maria war keine 20 oder 25, wie das heute vielleicht so üblich ist, wenn man an engere Bindungen denkt. Maria war vielleicht 14, war wirklich noch ein junges Mädchen. Und wie die Überlieferungen sagen, muss Josef schon etwas älter gewesen sein. Beide waren verlobt. Was heißt verlobt? Eine Verlobung in der damaligen Zeit, das war eine ganz ernste Angelegenheit. Das war nicht so wie heute. Man lebt mal zusammen, man guckt, ob es funktioniert. Und naja, wenn es nicht funktioniert, dann schaut man sich um, drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob er nicht noch etwas Besseres findet, heißt, glaube ich, das Sprichwort. Aber damals war das ganz anders. Eine Verlobung, das war so etwas wie die Ehe. Es gab einen Vertrag, die beiden waren aneinander verlobt, sie waren aneinander versprochen. Und eine Verlobung konnte man nicht ohne gravierende Folgen wieder auflösen. Es war eigentlich nichts anderes wie die Vorwegnahme einer Ehe, nur dass die beiden nicht miteinander lebten und auch keinen körperlichen Kontakt hatten. Von Josef, dem Bräutigam, wissen wir nicht viel, nur dass er seinen Stammbaum auf David zurückführen konnte. In dieser bis dahin normalen und alltäglichen Geschichte passiert nun etwas Außergewöhnliches. Maria hat eine Erscheinung. Als Elisabeth, ihre Tante, im 6. Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Galiläa in eine Stadt namens Nazareth zu einer jungen Frau, die Maria hieß. Sie war noch unberührt und mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren Davids. Der Engel kam zu ihr herein und sagte: Sei gegrüßt, du mit Gnade Beschenkte, der Herr ist mit dir. Maria erschrak, als sie so angesprochen wurde, und überlegte, was dieser Gruß denn bedeuten sollte. Hab keine Angst, Maria, sagte der Engel. Gott hat dich mit seiner Gunst beschenkt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird große Autorität haben und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David weiterführen lassen. Für immer wird er die Nachkommenschaft Jakobs regieren, und seine Herrschaft wird nie mehr zu Ende gehen. Wie wird das geschehen? Fragte Maria. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Heilige Geist wird über dich kommen, erwiderte der Engel. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, auch deine Verwandte Elisabeth ist noch in ihrem Alter schwanger geworden und erwartet einen Sohn. Von ihr hieß es ja, sie könne keine Kinder bekommen. Und jetzt ist sie schon im 6. Monat. Für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich gehöre ganz dem Herrn. Was du gesagt hast, soll mir geschehen. Darauf verließ sie der Engel. Den ersten Teil der Predigt habe ich überschrieben mit Maria, die Auserwählte. Das, was Maria in dieser Situation geschah, war kein Traum. Maria hatte eine reale Begegnung. Ob sie ihren Besuch gleich zu Beginn als den Engel Gabriel, der eine der höchsten Instanzen im himmlischen Reich war, erkannt hat, das wissen wir nicht. Nach der eigenartigen Begrüßung wird ihr aber schnell klar, dass dieser Besuch etwas Besonderes ist. Man kann sich nur schwer vorstellen, welche Gedanken in diesem Moment durch Marias Kopf gingen. Sie, eine junge Frau, wird als die mit Gnade Beschenkte angesprochen. Normalerweise wäre ja der übliche Weg bei einem solchen Besuch bei ihrem Vater gewesen, nicht bei einem jungen Mädchen von 14 Jahren. Wenn jemand mit zu einer wichtigen Botschaft kommt, dann geht er erst zum Vater und fragt, ja, kann ich mit deiner Tochter sprechen? Wie ist denn das überhaupt? Der Engel kommt aber direkt zu ihr. Was er ihr zu sagen hat, ist keine Abmachung zwischen Brauteltern, sondern es betrifft sie persönlich. Die Entscheidung, die von ihr erwartet wird, wird ganz allein ihre Entscheidung sein. In Anbetracht der Lebensumstände von Maria ist das schon ein Hammer, was auf sie zukommt. Versucht euch mal in ihre Lage hineinzuversetzen. Ein junges Mädchen bekommt Besuch von einem Engel, vom Engel des Herrn, und dieser Engel stellt ihr solche Fragen? Gott hat dich mit seiner Gunst beschenkt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Ihre ganze Lebensplanung steht auf einmal zur Disposition. Sie weiß natürlich, welche Folgen eine Schwangerschaft außerhalb der Ehe für sie haben kann. Schande und für immer in der Gesellschaft geächtet. Wo doch alles in so guten Bahnen lief mit Josef. Aber es ist Gott, der Herr, der sie auserwählt hat. Das Kind soll auch nicht irgendjemand sein. Große Autorität, Sohn des Höchsten, der Träger der Königsherrschaft Davids. Für immer soll er regieren und seine Herrschaft soll nie enden. Maria soll den Heiland, den Retter der Welt gebären. Als ob Gott da keine anderen Möglichkeiten gehabt hätte. Jesus hätte doch auch auf einer Wolke vom Himmel herabschweben können. Dann hätten auch alle gleich gewusst, wer er ist und dass er etwas Besonderes darstellt. Oder der Heilige Geist hätte doch auch in ein besonders begabtes Kind kommen können, wo schon alle Voraussetzungen da waren, und Gott hätte sich auf diese Weise offenbaren können. Aber diesen Weg wählt Gott nicht. Um Mensch zu werden, nehmen Sie Platz, es sind noch viele Plätze frei. Um Mensch zu werden, hat er den ganz natürlichen menschlichen Weg gewählt. Es geschieht durch die Geburt Jesu, durch eine Mutter. Gottes Wahl für die Mutter fiel auf Maria. So wie er schon immer Menschen auswählte, um besondere Zeichen in seinem Heilsplan zu setzen. Gott wählt Menschen aus. Jedoch wäre ohne das bewusste Ja der Maria die Geburt des Erlösers nicht möglich gewesen. Ohne Marias Ja kein Jesus. Kein Weihnachten, kein Karfreitag, keine Auferstehung und keine Erlösung. eine große Herausforderung für die junge Frau. Und so kommen wir zu unserem zweiten Bild, nämlich Maria, die Gehorsame. Das Wohl und Wehe der ganzen Welt hängt vom Ja und Nein einer einzigen Person ab. Einer Frau, einer jungen Frau, die noch nicht einmal besonders berühmt oder wichtig war. Keiner wusste von ihr, außerhalb ihrer Familie. Die Bibel erwähnt auch mit keinem Wort eine Vorgeschichte oder nimmt Bezug auf eine besondere Frömmigkeit der Maria. Aber Gott weiß, wen er anspricht. Gott kennt die Herzen und so findet Maria eine schlichte und einfache Antwort. Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ob sie diese Antwort mit einem freudigen Herzen fand, das wissen wir nicht. Auf ihre Frage, wie das denn möglich sei, antwortet der Engel: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Nun muss man wissen, dass der Begriff Heiliger Geist für Maria eine andere Bedeutung hatte, als sie es für uns heute hat. Die Dreieinigkeit, von der wir heute sprechen, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die war ja damals noch gar nicht geprägt. Jesus kam ja erst später zur Welt. Es ist zwar im Alten Testament oft von Heiligen Geist, vom Geist Gottes die Rede, aber dort wird er anders bezeichnet. Es gibt dafür das hebräische Wort Ruach. Und Ruach, das heißt Atem oder Hauch Gottes. Und von diesem Ruach sprach auch der Engel Gabriel. Und damit konnte Maria natürlich etwas anfangen. Alle jungen Menschen in Israel, in Juda, wurden sehr streng erzogen in den Geschichten des Volkes Israel, in dem, was Israel mit Gott erlebt hat. Sie kannte Ruach aus der Genesis, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und sie kannte ihn auch von Adam, von der Schöpfung des Adam, dem Gott seinen heiligen Odem einhauchte. Ruach, die von Gott ausgehende Kraft, konnte das Wunder an und in ihr bewirken. Nachdem Maria ein Ja gefunden hatte, fällt sie nicht ins Leere. Gott handelt. Und Gottes Handeln an Maria ist beispielhaft für seine Treue, wenn man für ihn ein Ja gefunden hat. Als Josef Maria heiraten wollte, stellte er fest, dass sie schwanger war. Grande Katastrophe. Da er aber ein ehrenhafter Mann war, wie ihn uns die Bibel beschreibt, wollte er Maria die Schande einer öffentlichen Scheidung ersparen. Das wäre normalerweise der übliche Weg gewesen. Er wäre zu den Eltern von Maria gegangen und gesagt: Komm, ihr habt mir da etwas untergeschoben. Ich möchte das Ganze aufgelöst haben. Dazu war ein Gerichtsverfahren nötig mit viel öffentlichem Gerede und öffentlicher Schandung. Das wäre auch mit einer Strafe, mit einer Geldstrafe für die Eltern von Maria ausgegangen. Aber das wollte Josef der Maria ersparen und er dachte: Ich mache mich heimlich aus dem Staub. Ich tue so, als ob nichts gewesen wäre. Aber nun schickt Gott seinen Engel zum zweiten Mal auf die Reise. Josef, der schon als ihr Ehemann galt und ein aufrechter Mann war, nahm sich vor, den Ehevertrag stillschweigend rückgängig zu machen, um sie nicht zum Gespött werden zu lassen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Josef, sagte er, du Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau öffentlich zu dir zu holen. denn das Kind, das sie erwartet, wurde vom Heiligen Geist gezeugt. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus Retter nennen sollst, denn er wird sein Volk von seinen Sünden retten. Das alles ist geschehen, damit in Erfüllung geht, was der Herr durch den Propheten angekündigt hat. Seht, das unberührte Mädchen wird schwanger sein und einen Sohn zur Welt bringen. Man wird ihn Immanuel nennen. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte, und holte seine Frau zu sich. Doch hatte er keine geschlechtliche Gemeinschaft mit ihr, bis sie ihren Sohn geboren und er ihm den Namen Jesus gegeben hatte. Auf diese Weise erfährt Josef die Hintergründe von Marias Schwangerschaft. Ich habe dazu ein lustiges Bild gefunden. Josef, du musst nicht bangen, Maria ist nicht fremdgegangen. Sie ist Jungfrau immer noch, aber schwanger ist sie doch. Es ist aus einem Krippenspiel, aus einem modernen Krippenspiel, waren das ein paar Bilder, die dazu gezeichnet wurden. Er war ganz verdattert, der Josef. Gott nimmt Josef mit hinein in die Verantwortung. Und auch Josef ist gehorsam und er nimmt Maria zu sich. Aber auch sonst erfährt Maria Trost und Zuspruch. Eine der berührendsten Begebenheiten ist ihre Begegnung mit ihrer Tante Elisabeth, die auch schwanger war. Nicht lange danach machte sich Maria auf den Weg ins Bergland von Judäa. So schnell wie möglich wollte sie in die Stadt kommen, in der Zacharias wohnte. Als sie das Haus betrat und Elisabeth begrüßte, hüpfte das Kind in Elisabeths Leib. In diesem Moment wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut: Du bist die gesegnetste aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Welche Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht. Als ich deinen Gruß vernahm, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Wie glücklich bist du, dass du geglaubt hast, denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Das Kind in Elisabeths Leib ist kein geringer als Johannes der Täufer, der Wegbereiter von Jesus war. Der Heilige Geist schenkt Elisabeth die Erkenntnis, was mit Maria geschehen war. Und sie sieht und erkennt die Zusammenhänge und so kann sie freudig der Maria Mut machen. Sie gibt ihr die Bestätigung, dass das, was sie tut, genau das Richtige ist. Und Marias Freude und Erfüllung findet Ausdruck in einem wunderbaren Lied, dem Loblied der Maria. Meine Seele staunt über die Größe des Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Seiner geringsten Sklavin hat er Beachtung geschenkt. Noch künftige Generationen werden mein Glück preisen. Heilig ist der Mächtige, der Großes an mir getan hat. Sein Erbarmen gilt jedem, der sich ihm unterstellt, in jeder Generation. Hoch hebt er seinen gewaltigen Arm und fegt die Hochmütigen weg. Mächtige stürzt er vom Thron und Geringe setzt er darauf. Hungrige macht er mit guten Dingen satt und Reiche schickt er mit leeren Händen fort. Und Israel, sein Kind, nimmt er selbst an seine Hand und schenkt ihm seine Barmherzigkeit. Denn so hat er es für immer versprochen dem Abraham und seiner ganzen Nachkommenschaft. Maria hat erkannt, was in ihr wächst, und sie ist von einer tiefen Freude und Dankbarkeit erfüllt. Sie ist sicher, das Richtige zu tun, und sie weiß sich auch in ihrem Umfeld, in ihrer Familie und bei Josef geborgen. Maria, die Gehorsame. Wenn man Gott gegenüber gehorsam ist, dann ist Gott treu. Dann wird sich Gott in den Dingen, wo unser Gehorsam auf die Probe gestellt wird, seine Treue beweisen. Kommen wir zum dritten Teil. Maria die Mutter. Maria bringt Jesus zur Welt. Daran und an die damals herrschenden Umstände haben wir uns in den letzten Tagen besonders erinnert. Über Marias Leben als Mutter können wir in der Bibel recht wenig finden. Wir wissen nicht, ob sie eine gute Mutter war. Auch wissen wir nicht, ob sie Jesus besonders gefördert hat. Ich setze das einfach mal voraus, dass eine Mutter, die ihr Kind liebt, eine gute Mutter für ihr Kind ist. Aber das wird in der Bibel nicht besonders hervorgehoben und auch nicht besonders erwähnt. Es sind nur ganz wenige Episoden überliefert, in denen von beiden, von Maria und ihrem Sohn Jesus, die Rede ist. Ich denke, Gottes Berufung war, dass Maria Jesus zur Welt bringt und nicht, dass sie ihn zu einem guten Menschen erzieht. Wie kann der Vollkommene besser werden? Jesus war kein Kind, an dem sich die Pädagogen hätten austoben können. Es hat sogar, wenn wir die Geschichten in der Bibel aufmerksam lesen, eher den Anschein, dass Maria zeitweise von Jesu Handeln überfordert und dass sie den wahren Umfang seiner Sendung nicht immer begreifen konnte. Wir können das an einigen Reaktionen Jesu gegenüber Maria entnehmen. Hier haben wir ein Bild, als Jesus als 12-Jähriger im Tempel war und dort mit den Jetzt ist wieder rot. Seine Eltern machen sich Sorgen, sie machen sich auf den Weg, suchen den Knaben, den jungen Jesus und finden ihn eben in dieses sehr angeregte Gespräch vertieft. Und Maria macht ihrer Sorge aus und sagt, wo warst du, wie kannst du uns nur so viel Kummer machen? Und die Antwort von Jesus ist eigentlich eher barsch. Er sagt, was suchst du mich zu Hause, ich bin da, wo ich eigentlich sein soll, ich bin im Haus meines Vaters. Also ich glaube, wenn mein 12-Jähriger mir diese Antwort gegeben hätte, ich hätte schon etwas, mindestens verblüfft reagiert. Oder einige Zeit später, als Jesus schon unterwegs war, wird er gefragt nach seinen Brüdern und nach seinen Verwandten. Und er gibt denen die Fragen, die Antwort: Meine Mutter und meine Brüder sind diese, die Gottes Wort hören und tun. Er nimmt nicht Bezug auf seine leibliche Mutter und auf seine leiblichen Geschwister. Oder hier auch eine bekannte Geschichte: Die Hochzeit von Kana. Wir wissen alle, wie das war. Die feiern, auf einmal ist kein Wein mehr da. Und Maria sagte, geht hin zu Jesus, er wird euch helfen. Und was findet Jesus für eine Antwort für Maria? Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Das ist schon krass. Nun sind die Evangelien natürlich keine Schilderung der heiligen Familie, keine Familiengeschichte von Maria und Josef mit dem Jesuskind. Die Evangelien oder die heiligen Schriften sind ja vielmehr Zeugnisse von Jesu Wirken und von seinem Leiden und Sterben und von seiner Auferstehung und von seiner Bedeutung, die er für die Menschheit und die Welt überhaupt hat. Und das hatte bei Jesus absolute Priorität. Und das war auch die große Herausforderung für die Mutter Maria. Mit einem Kind zu leben, von dem sie wusste, es hat eine höhere Berufung. Und sie ahnte auch, es wird irgendwann einmal einen Abschied geben. Jesus hat seinen Eltern keinen Kummer gemacht. Er war auch nicht darauf aus, ihnen Ärger zu bereiten. Aber sie verstanden sicher oft nicht, warum er bestimmte Dinge tat. Die schwerste Stunde für Maria war sicher die am Kreuz. Am Kreuz, wo Jesus ihr Johannes als ihren Sohn zuwies. Und zu Johannes sagte, das ist deine Mutter, kümmere dich um sie. Was auf den ersten Blick als hartherzig erscheint, ist aber doch ein Akt der Verantwortung. Johannes sollte sich fortan um Maria annehmen, die wohl zu diesem Zeitpunkt schon Witwe war. Ein letztes Mal begegnet uns Maria in der Apostelgeschichte. Dort wird sie uns als ein Teil der ersten Gemeinde vorgestellt. Wir können in Apostelgeschichte 1, Vers 14 lesen, diese alle waren stets beieinander einmütig im Geist, im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Das ist die letzte Erwähnung, die Maria in der Bibel findet. Sie ist also vom Tod Jesu nicht aus der Bahn geworfen worden, sondern sie hat ihren Platz in der Gemeinde gefunden und fühlte sich dort aufgehoben und geborgen und war wohl auch ein ganz wesentlicher Teil des Zeugnisses von Jesus und seiner Auferstehung. Ich möchte schließen und fasse kurz zusammen. Diese Geschichten in der Bibel, die dienen in erster Linie, um uns die geschichtlichen Abläufe und Gottes Plan darzustellen. Sie dienen aber auch zu einem nicht unwesentlichen Teil dazu, um uns etwas zu zeigen. Und auch in der Geschichte von Maria sind eine ganze Reihe von Punkten, die wir ernst nehmen dürfen und die wir als Vorbild für unser Leben nehmen können. Gott integriert Menschen in die Realisierung seiner Pläne. Gott hat seinen Plan. Er hatte seinen Plan schon vor Erschaffung der Welt, wie alles ablaufen würde. Aber immer wieder, die ganze Bibel wird wie ein roter Faden davon durchzogen, ruft er Menschen heraus, wählt er Menschen heraus, mit denen er seine Pläne verwirklichen will. Und es ist durchaus nicht so, dass wenn jemand bockig ist, dass dann Gott sagt, ich nehme einen anderen. Mir fällt da die Geschichte von Jona ein, der sich mit Händen und Füßen wehrte, nach Ninive zu gehen und dort Gottes Gericht zu verkündigen. Seine Auswahl ist keine Frage der Qualifikation, sondern eine Frage des Herzens. Wenn Gott auswählen würde, nach einem Lebenslauf, nach einer Vita, was hast du studiert, was hast du gelernt, was kannst du alles nachweisen, dann wäre Matthäi am letzten. Wird es in unserer Welt vielleicht ganz anders aussehen. Gott prüft die Herzen und seine Auswahl geht danach, hast du ein offenes, ein bereites Herz für ihn. Ja, und hab ruhig ein bisschen Angst. Gottes Auswahl kann auch auf dich fallen. Oft ist es so, dass gerade wenn man nicht damit rechnet, fragt Gott. Entscheidend ist ein, in Klammer dein, ja, aus freiem Herzen. Keine Bedenkzeit, kein ich muss erst noch studieren, ich muss erst noch fertig lernen. Wer die Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der taugt nichts für das Reich Gottes. Und was mich so getröstet hat an der Geschichte von Maria, wer gehorsam ist, dem erweist Gott seine Treue. Wenn du ein Ja für ihn gefunden hast, dann lässt er dich nicht hängen oder im Regen stehen. Du wirst wachsen, du wirst Trost und Freude und Kraft und Erfüllung finden. In diesem Sinne wünsche ich, auch wenn es schon 2 Tage vorbei ist, immer noch fröhliche Weihnachten. Amen.